Fall. Hallo, Nu klar, die Hesse ist da. Und ein Podcast hat's jetzt auch noch. Ganz genau. Und heute begrüße ich euch zur Folge 26. Sage und schreibe, 25 Folgen liegen hinter uns. Und ich finde, das ist wirklich mal Zeit, Danke zu sagen an euch, die hier zuhören, und an meine GästInnen aus den letzten 2,5 Jahren. Vielen Dank, dass ihr so viele schöne Geschichten mit mir und unseren HörerInnen teilt. Heute habe ich eine Sängerin zu Gast, Musikautorin, Moderatorin und wirklich ein echtes Ostkind. Ihr wurde das Talent in die Wiege gelegt. Ich möchte gar nicht mehr dazu sagen, viel mehr erfahrt ihr jetzt in der Folge. Und ich sage einfach nur, hallo Tanja Lasch.
Hallo Linda, endlich habe ich es in deinen Podcast geschafft.
Oh, es freut mich, dich hier heute begrüßen zu können. Vor allem sitzt du gerade schön auf Mallorca und ich hier im warmen Berlin. Ich glaube, die Temperaturen sind gerade ähnlich, oder?
Ja, wobei ich wirklich sagen muss, es ist gerade zu heiß. Also es ist jetzt gerade so um die 37 Grad, das ist dann auch jetzt nicht so. Aber ey, wir wollen es nicht beschweren, ne? Bitte, bitte, ich habe wirklich lang genug in Deutschland gelebt, um zu wissen, dass man dort quasi jeden Sonnenstrahl genießen sollte. Und,
ja,
und deswegen genieße ich das jetzt auch, ob es 37 Grad sind und so. Also von daher alles gut.
Aber du, am Wochenende war es auch hier in Berlin gefühlt 37 Grad. Ich glaube 35 Grad hat es gehabt. Und das ist natürlich in der Stadt einfach... Hui, das ist das ist eine Herausforderung, aber auch die haben wir gemeistert. Aber so, erzähl, du bist geboren
in Weimar.
In Weimar?
In Thüringen.
Oh, ich bin so schlecht vorbereitet. Hallöchen.
Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Nee, in Weimar tatsächlich. Ich bin dann mit 5 Jahren nach Berlin umgezogen worden quasi. Und seit ich 5 war, dann habe ich natürlich eigentlich überwiegend in Berlin gelebt, ja.
Und du bist mit Mama und Papa von Weimar nach Berlin gezogen, oder?
Ja, ja, also mit 5. Mit 5 Jahren bleibt das nicht aus. Ja, mit meinen Eltern, genau.
Es hätte ja auch sein können, dass sie sich aufgeteilt haben oder so.
Ach so, nee, also die sind auch heute noch zusammen.
Cool.
Also, also das ist einfach aus, mein Vater hatte dort beruflich einfach mehr Perspektiven und so weiter. Und deswegen denke ich, dass wir aus dem Grund dahin gezogen sind. Und das ist auch gut so. Also deswegen, also ich fühle mich aber auch gar nicht irgendwie als Thüringerin oder, ich fühle mich eigentlich heute als Berlinerin. Keine Ahnung. Aber so, wenn ich in Weimar bin, jedes Mal wirklich wunderschön. Da wollte ich tatsächlich auch Musik studieren dann. Da haben sie mich aber nicht, da wurde ich quasi, habe ich die praktische Prüfung habe ich bestanden, aber die theoretische nicht. Und dann habe ich mich nochmal in Dresden beworben und da hat es dann geklappt. Aber ich finde Weimar nach wie vor wirklich eine richtig schöne, idyllische, kleine, süße Stadt.
Und also wenn du dich nicht als Thüringerin oder als Berlinerin fühlst, dann aber mit Sicherheit als Ostbrosche?
Ja, doch, definitiv, wirklich, wirklich, wirklich. Ich gucke auch total gern so alte Bilder aus der DDR an. Ich google dann richtig Konsum und so.
Wirklich?
Und dann will ich dann auch, ja, ich fühle mich da so zurückversetzt irgendwie. Oder Intershop. Und ich habe immer noch den Geruch in der Nase. Es gibt da so einen Saunaaufguss, Intershop-Geruch und so.
Also wirklich?
Halt damit, ja,
den kenne ich noch gar nicht.
Wirklich.
Wonach riecht der? Beschreib mal den
Geruch. Naja, man sagt, ja, Intershop braucht immer nach Kaffee, Schokolade, Parfum, irgendwie so eine Mischung. Also der Intershop-Geruch ist halt ein ganz eigener Geruch. Und wenn ich darüber rede, habe ich den immer noch in der Nase. Das ist total witzig.
Da muss ich an meine Tante Jutta denken, weil die hat im Intershop gearbeitet. Und der Geruch, den du gerade beschreibst, der traf zu 100% auf sie zu. Wahrscheinlich, weil die hat diesen Geruch mit nach Hause genommen. Ihre Bluse oder alles an ihr hat wirklich immer so nach Kaffee, Schokolade, Parfum, Lippenstift. Also so ein Fruchtzwerge. Also dieser Duft, der hat sie immer umgeben irgendwie.
Mhm.
Krass. Und das gibt's als Saunaaufguss.
Ey, das musst du googeln, wirklich. Das ist kein Witz. Es ist kein Witz. Du kannst ja auch so zum Beispiel bei Amazon und so kannst du so Ostpakete kaufen. So
ja, ich habe meinem Vater jahrelang NVA-Erbsensuppe geschenkt. Die gibt's in Dosen irgendwie. Das fand er richtig geil. Und die gab's dann auch nur noch bei Amazon. Aber das ist ja echt
Das ist schön. Wie lange hast du in der DDR dann gelebt?
Ja, also ich war 14, als die Wende war.
Krass.
Ja, doch 14, ja, okay. Als die Wende war, genau. Bin aber mit 11 tatsächlich dann schon in den Westen. Also ich habe 11 Jahre in der DDR gelebt, sozusagen. Und habe da aber wirklich noch totale Erinnerungen dran. Und bin auch echt froh, dass ich meine Kindheit dort verbringen durfte.
Das klingt voll schön.
Ja, das war...
Und gab es neben dem Intershop noch irgendwas, was dir, wenn du sagst, dass du das auch so googelst, den Konsum und so, was ist so deine Top 3 als Kindheitserinnerung an positiven Erinnerungen an die DDR?
Also diese typischen Bollerwagen-Kindergartenausflüge zum Beispiel.
Echt?
Die erinnern mich irgendwie so an die DDR. Vielleicht alle diese Bommelmütze auf. Das mag natürlich im Westen genauso sein, ja. Oder jetzt.
Mehr oder weniger. Damals, glaube ich, war das noch nicht so, weil im Westen war ja dieser Kindergarten noch gar nicht so geläufig, auch so früh wie in der DDR.
Als Krippe.
Genau, also genau, weil richtig. Die DDR-Kinder wurden ja wirklich sehr, sehr früh, ich glaube mit 3 Monaten auch schon in die Krippe geschickt und da ging es los, dass man mal wieder arbeiten durfte.
Ja,
und so. Ja. Und das war ja im Westen damals wirklich überhaupt nicht so. Und Stefanie Hertel hat mir auch mal hier im Podcast erzählt, genau, frühestens ab 3. Und dann warst du auch schon so ein bisschen begutachtet. So von wegen, wie kannst du denn dein Kind so früh schon in die Kita schicken?
Also, ja, ist schlimm.
Das hat sich jetzt relativiert, das ist okay.
Das hat sich jetzt relativiert, genau. Also unser ging ab 1,5.
Umso schöner, dass du es dann aber auch so positiv in Erinnerung
ja,
hast.
Ja, voll.
Dass das was Gutes mit den Kindern gemacht
hat. Ja, natürlich. Also die auch dieses Schlafenlegen und ach, wie die auf dem auf diesen Napf da sitzen oder was? Töpfchen, nicht Napf.
Töpfchen. Und habt ihr immer so Gruppenpuller gemacht oder was?
Nein, und ich kann jetzt nicht sagen Top 3. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass die Kulinarik jetzt irgendwie besonders war oder so. Also das war das Schöne. Ich wollte
wie so eine gute Soljanka.
Ja, so war es schon. Aber das war das Erste, was ich im Westen haben wollte. So ein Hamburger essen und nicht irgendwie eine Kettwurst oder eine Greletta oder sowas oder wie das alles hieß. Sondern wirklich ein Hamburger mit Pommes und so. Das war so Westen für mich. Aber ansonsten, ich kann jetzt nicht Top 3 sagen. Ich kann einfach nur sagen, dass ich einfach, ich habe meine Kindheit ja auch an der Ostsee verbracht in Kühlungsborn und die Ferien, und das übrigens, die Ferien zu Ostzeiten 8 Wochen, ja, die Sommerferien. Und das war natürlich auch eine schöne Erinnerung. Und dann haben wir wir haben quasi immer diese Sommerferien, also diese 8 Wochen an der Ostsee in Kühlungsborn, das waren so Schilfhäuser. Und neben uns hat Frank Schöbel gelebt. Also wir waren so eine Community mit den Kindern. Und also das war alles so, wir haben Baumhäuser gebaut. Und natürlich, es gibt auch alles im Westen, aber das ist so meine Erinnerung an meine Kindheit im Osten. Deswegen, ich kann da überhaupt nichts sagen, was mir da irgendwie gefehlt hat oder sowas. Gar nicht. Ich meine, mein Vater war regelmäßig sowieso drüben. Der hat dann auch ab und zu meine Barbie mitgebracht und so. Also mir hatte wirklich nichts gefehlt. Ja, also kann ich jetzt im Nachhinein auch wirklich sagen.
Ja, das ist ja aber auch schön und klar, das gab es auch im Westen, aber tatsächlich hat das ja auch irgendwie, steht das ja so für den Osten, dieser Zusammenhalt, dieses gemeinsam im Kollektiv auch sein, also ne, jetzt im Fachjargon, aber ansonsten stand das ja irgendwie wirklich auch ganz hoch im Kurs, einfach Dinge zusammenzumachen. Und Frank Schöbel und dein Papa sind ja beides wirklich Ostmusiker gewesen, oder?
Genau, also mein Vater hat ja für Frank quasi auch geschrieben und das war ja sowieso relativ überschaubar im Osten so mit der Musik. Also da gab es die Schlagerfraktion. Ich bin eher so mit dieser Rockfraktion groß geworden. Also
Dein Vater Schlagermusik geschrieben hat?
Nee, der hat ja eigentlich überwiegend Rock. Also die Jugendliebe, klar, aber er hat ja auch Alt wie ein Baum geschrieben zum Beispiel. Und
so, jetzt kommen wir mal zum Thema nämlich. Meine Damen und Herren, Tanja Lasch ist die Tochter
von Burkhard Lasch, also quasi. Die Ossis wissen Bescheid, ja. Also Textautor.
Genau, dem Burkhard Lasch.
Dem
Burkhard Lasch, ja. Textautor, entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
Nee, alles gut.
Aber ich dachte, vielleicht ist es schöner, wenn du deinem Papi einfach kurz beschreibst, was er gemacht hat und wofür er bekannt war.
Naja, er ist also
ich würde hier
bekannt
einfach nur in Fanfaren ausarten.
Ja, nee, aber einfach, also er hat natürlich auch, also er hat die Jugendliebe geschrieben, er hat aber auch Ute Freudenberg quasi entdeckt, also von der Hochschule runter. Dann gab es das 3 Mädchen und eine Band hieß das Projekt, dann wurde die Band Elefant gegründet, so hieß ja damals ihre Band. Dann hat er zum Beispiel Petra Zieger quasi aufgebaut und die ganzen Songs geschrieben, also das erste Album komplett, also die erste Platte sozusagen, Schallplatte. Und ja, und hat für viele, viele Künstler geschrieben, für die Pudis, wie gesagt, Alt wie ein Baum, für Frank Schöbel, Karat, Berluk und. Also diese ganzen, also überwiegend tatsächlich dann, außer jetzt Ute Freudenberg, tatsächlich im Rock unterwegs gewesen. Ja, so sieht es aus. Und dann kam ich kam leider schon so früh, als also mit der Jugendliebe kam ich quasi, so ungefähr.
Mit der Jugendliebe, auch süß.
Und ja, und darum
ist deine Mama seine Jugendliebe?
Nee, also er hatte schon eine Vorgeschichte. Er hat ja auch noch eine Tochter, quasi okay. Er hatte mal sein erster Versuch. Das klingt so fies, aber das weiß diese Tochter auch. Und nein, aber tatsächlich meine Mutter. Also meine Mutter war 19, als sie ihn geheiratet hat, und die sind 8 Jahre auseinander. Also er hat eine Vorgeschichte und sie war tatsächlich 19, und jetzt sind sie auch über 50, ich glaube 55 Jahre jetzt verheiratet. Also
oh Gott, wie schön. Ja. Krass, mit 19 zusammengekommen.
Ja, Wahnsinn, also ich bin froh, dass ich jetzt nicht...
Und die haben sich beide in Weimar kennengelernt,
oder? Die haben
sich
damals tatsächlich in Weimar kennengelernt, in so einem Studentenclub. Da war irgendwie mein Vater im Einlass oder so, ich weiß es nicht mehr, irgendwie so. Und da haben sie sich dann tatsächlich kennengelernt, genau.
Egal, aber ich meine, Alt wie ein Baum und Jugendliebe, das machen wir uns nichts vor, das sind halt einfach die Hymnen der DDR.
Ja, ich sag, fehlt nur noch Über sieben Brücken, aber leider hat er das nicht geschrieben.
Aber es wäre absolut untertrieben, es irgendwie anders zu bezeichnen, weil Jugendliebe ist einfach wirklich ein Song, mit dem auch ich groß geworden bin. Ey, der wurde auf meiner Jugendweihe gespielt, auf meinem 18. Geburtstag, auf dem 60. von Oma. Immer. Die Jugendliebe war im Osten immer da und auch Alt wie ein Baum. Also Halleluja,
ja, das stimmt. Das stimmt. Ja.
Nee, das ist krass, das geht ja bis heute noch durch, ne?
Absolut.
Aber dass Alt wie ein Baum Rock war. Das
ja,
war auch noch Rock?
Also was heißt Rock? Also das gab ja, wie gesagt, die Schlagerfraktion und diese sogenannten Rockbands, wenn man das jetzt mal so sagt. Ja. Also die halt richtig mit Band und einfach, ich meine, klar, Pudis Album, also es war schon mehr Rock, sage ich mal, als als Olaf Berger oder sowas im Osten, Gabi Rückert und wie die alle hießen, ja.
Ja.
Also das meine ich einfach damit. Hm. Da gab es auch dieses riesengroße Einmal mehr Rock für den Frieden, da irgendwie auf dem Alexanderplatz, glaube ich, wurde das, war so ein riesen Open Air und so weiter. Da haben ja diese ganzen Bands auch stattgefunden. Ja.
Krass. Mhm. Und dann hast du gesagt, du bist mit 11 aber.
Ja.
In den Westen.
Mhm.
Wie kam es dazu?
Das kam, ja, naja, also mein Vater war ja nicht der Einzige, der, sage ich mal, der DDR den Rücken gekehrt hat, aus einfach bestimmten...
Völlig legitimen Gründen.
Ja, halt politische oder was auch immer. Also ich meine, es gibt ja Gründe, die sind bekannt, warum man dann eben tatsächlich auch sagt, naja, ich versuch's eben nochmal auf der anderen Seite. Und,
das klingt gerade... Entschuldige, wenn ich dich kurz unterbreche, aber das klingt gerade so, als würdest du dich dafür entschuldigen oder als wäre das unangenehm.
Ja.
Aber ganz ehrlich, ich glaube, das klingt bis heute noch nach, aber aus heutiger Sicht finde ich, ist das alles absolut nachvollziehbar zu sagen, ich fühle mich hier eingesperrt oder eingeengt und ich kann dieses System nicht unterstützen.
Ja, zum Beispiel, genau. Und naja,
okay,
und dann
entschuldige,
war das,
aber ich wollte nur gerade sagen, du musst dich nicht dafür entschuldigen.
Nein. Naja, und dann war das tatsächlich so, es ist ja immer ein Risiko. Ich meine, er ist dann drüben geblieben sozusagen. Das war natürlich alles mit meiner Mutter abgesprochen.
Okay, aber erzähl mal, weil ich glaube, viele Leute können sich das heute auch gar nicht mehr vorstellen, wie das ist und was man da vielleicht auch für ein Risiko auf sich genommen hat.
Ein absolutes Risiko, weil... Also nach dem Wegbleiben sozusagen mussten wir ja dann einen Ausreiseantrag stellen. Und bei so einem
Wie ist er ausgereist? Ist er einfach hat er den Koffer genommen und ist rüber? Oder
ich glaube, er durfte halt reisen.
Ach so, ja.
Ich glaube, er durfte reisen und hatte zum Glück auch einen Freund, wo er erstmal dort also bleiben konnte und so weiter. Das war alles schon vorher abgeklärt. Es war ja auch nicht so einfach. Ich meine, man wurde ja auch mitgehört und so weiter. Das ist ja tatsächlich
ja, klar.
So. Gut,
ja.
Jetzt konnte er da bleiben. Das war in Wiesbaden. Und das war mit meiner Mutter, wie gesagt, abgesprochen. Aber letztendlich mussten wir dann einen Ausreiseantrag stellen. Ne? Also er, wie gesagt, er durfte reisen, auf deine Frage nochmal zu kommen. Und hat dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Koffer gepackt und ist dann halt da geblieben. Und wir haben dann diesen Ausreiseantrag gestellt, beziehungsweise meine Mutter für uns. Aber das Problem ist, du weißt nie, ob du nach einem Jahr, nach anderthalb, nach 5 Jahren oder nie irgendwie rüber kannst. Mhm. Meine Mutter hatte damals einen sehr guten Anwalt, und zwar Gregor Gysi. Und der hat das tatsächlich geschafft.
Krass. Geil.
Dass wir tatsächlich frühzeitig, also relativ frühzeitig, nach einem Dreivierteljahr tatsächlich schon rüber durften. Und das war wirklich für Ostverhältnisse ein guter Schnitt. Ja.
Krass, und ihr habt euch zwischendurch gar nicht gesehen?
Gesehen überhaupt nicht. Also er durfte dann auch nicht mehr zurück. Und aber man durfte, man hat telefoniert und so weiter schon. Also ich habe ich war damals ein totaler Juliane Werding-Fan und habe am Telefon immer dieses an dem anderen Ufer der Nacht und sowas vorgesungen. Und dann gab's wahrscheinlich großes Geweine und so. Das habe ich auch mit 11 wollte ich ihm einfach, oder ich war 10 noch, gar nicht so. Ich wollte ihn einfach nur so ein bisschen beeindrucken, aber ich habe das gar nicht so wirklich. Dadurch, dass mein Vater viel unterwegs war, war dieser Verlust erstmal des Vaters ja gar nicht so da. Ja, man hat ja auch telefoniert und so weiter. Und dieses Dreivierteljahr ging wahnsinnig schnell irgendwie rum. Und dann mussten wir, das war wirklich echt, also wenn ich das heute alles so darüber nachdenke. Es war ja nicht nur der Ausreiseantrag. Also meine Mutter musste ja dann mit uns zu sogenannten Behörden gehen, wo die uns Kinder unabhängig voneinander befragt haben. Naja, willst du denn rüber? Und was ist denn, wenn dein Papa eine neue Frau hat und sowas? Also wirklich so. Und also wir hätten dir jetzt irgendwie gesagt, nein, also eigentlich möchte ich bei meinen Freunden bleiben und so. Also richtig verhört. Und letztendlich, okay, dann irgendwann hat's geklappt, waren wir drüben und das war, ich war in der 4. Klasse. Also das war okay, ich bin dann dort in die 5. gekommen. Das war, der Verlust war witzigerweise, also komischerweise gar nicht so krass zu meinen Freunden und so weiter, weil ich habe mich auch auf den Westen gefreut, ja, auf diese bunten Reklamen, auf alles halt irgendwie. Deswegen war das schon eine Aufregung.
Du wusstest ja auch, dass Umziehen vielleicht auch ganz cool ist, wenn du mit 5 von Weimar nach Berlin bist und da ja auch irgendwie gute Erfahrungen gemacht hast, dann wusstest du, okay, nächste Station wird bestimmt auch witzig. Lernen wir neue Freunde kennen.
Habe ich dann auch, genau, sogar so, dass ich dann auch gar nicht mehr also zurück wollte. Das kommt jetzt gleich. Also und wir wollten aber zwischenzeitlich, haben wir gesagt, weißt du was, wir fahren einfach mal zur Grenze, wir probieren einfach mal rüberzukommen, wir als Familie. Haben sonst
zurück
nicht,
in den Osten?
Ja, na, also einfach als Besuch. Wir hatten ja nun, wir waren ja nun,
ausgereist.
Westeinwohner sozusagen. Und haben aber trotzdem versucht, und dann haben sie uns an der Grenze natürlich überhaupt nicht irgendwie gelassen. Und deswegen fand ich das schon traurig, hatte ich keine Chance, Freunde irgendwie wiederzusehen und so weiter. Aber dann kam ja letztendlich, 3 Jahre oder 3,5 Jahre später kam ja schon die Wende. Das wusste ja niemand. Da war ich 14. So. Und dann hat sich das natürlich auch alles erledigt. Und dann war für meine Eltern klar, jetzt gehen wir wieder zurück. Und wir mussten damals das Haus, also meine Mutter konnte das Haus, in dem wir gelebt haben, das wirst du wahrscheinlich auch von anderen Leuten schon gehört haben, nicht einfach verkaufen. Wir mussten es sozusagen hinterlassen, abgeben, wo sich dann Gisela Steineckert eingenistet hat mit Ministerium für Kultur und hat dort schön ihre Büroräume und so weiter dort eingerichtet. Und für meine Eltern war klar, dass wir nach der Wende auf jeden Fall wieder zurück. Alte Freunde, Heimat und so weiter. Es war ja letztendlich nur die politische Situation, aber nicht das Ganze drumherum. Ne? Und dann mussten meine Eltern tatsächlich dieses Haus auch wieder zurückerwerben, sozusagen zurückkaufen. Und das haben wir dann tatsächlich gemacht. Also wirklich wieder in diesem Haus gelebt. Ja, nach der Wende. So. Und aber ich wollte aus dem Westen nicht, weil im Westen habe ich dann meinen ersten Freund gehabt, also meinen ersten Kuss, meinen ersten Freund, meine beste Freundin. Ich habe dort natürlich meine Pubertät erlebt und da wollte ich dann tatsächlich nicht mehr zurück in den Osten, der schon Westen war. Also da habe ich gesagt, da habe ich mich schon wirklich dagegen gesträubt, habe gesagt, nee, also hier möchte ich eigentlich zurück, möchte ich jetzt dann doch nicht mehr und so. Jetzt ist alles offen, ich könnte meine alten Freunde sehen, also warum lasst ihr mich nicht bitte einfach hier? Aber klar, ja. Ich war 15 und dann knapp vor 16 und dann bin ich natürlich logischerweise auch wieder zurück in den Osten und auch wieder zurück in meine alte Schule und so weiter. Und dann kam ja ein Jahr später auch schon die Wiedervereinigung und naja, der Rest ist dann Geschichte.
Krass. Und dein Freund aus Wiesbaden? Also habt ihr Schluss gemacht oder erstmal noch eine Fernbeziehung geführt?
Nee. Also
mit 15 ist halt aber auch krass. Ich meine, das darf man nicht unterschätzen. So mitten in der Pubertät, ey.
Ja, nee. Ich habe damals ja schon, da fing ich an, so meine ersten Texte zu schreiben. Da habe ich ihm so einen Abschiedsbrief und so weiter.
Okay.
Aber noch nicht mit hier, I love you, baby und sowas, sondern ich war halt auch, guck mal, ich habe mit 16 noch mit Barbies gespielt und so. Ich war wirklich so lange Kind und so war auch die Beziehung. Also da war auch nichts mehr oder so, ne? Also wirklich nur knutschen und so. Oder ein bisschen mehr, aber jetzt halt nicht so, ne? Ich erinnere mich schwach. Ja, gut. Und deswegen, das war jetzt nicht so. Aber wir haben immer noch Kontakt, ja. Also wir haben immer noch Kontakt.
Wirklich?
Der hat auch mal eine Fotostrecke, ist Fotograf geworden, dann irgendwann mal eine Fotostrecke von mir gemacht und so weiter. Also
wie
alles gut.
Schön.
Ja.
Okay. Und dein Vater, jetzt erinnere ich mich nämlich auch, ich glaube, Linda Feller hat mir hier in dem Podcast davon erzählt, dass sie deinen Vater dann da unten...
Ja.
Wiesbaden kennengelernt hat, weil sie da auch irgendwie
richtig.
War.
Richtig. Da hat er auch was für sie geschrieben. Stimmt.
Genau. Ja. Also ich habe gehört, dass sich quasi in Wiesbaden. In Wiesbaden die Ostbroschen dann irgendwie getroffen haben oder dass da so ein kleiner Ostmusiktempel war. Aber du hast auch studiert in Dresden. Also du bist dann quasi mit 15 zurück nach Berlin. Hast du in Berlin deinen Schulabschluss
also
gemacht?
Also kurz vor 16 sogar. Habe in Berlin dann meinen Schulabschluss gemacht, genau. Und du brauchst ja für so ein Musikstudium brauchst du ja kein Abi. Also bin ich direkt nach der 10., um mich mal schön rauszureden, warum ich kein Abi habe, bin ich direkt nach der 10. Klasse dann, wie gesagt, habe ich mich beworben in Weimar, das hat nicht geklappt. Und dann habe ich es nochmal in Dresden versucht, in dem gleichen Semester. Und
am Konservatorium?
Nee, an der Hochschule für Musik Karl Maria von Weber. Also die richtige klassische Musikhochschule.
Crazy.
Und da habe ich tatsächlich auch dann einige Kollegen schon kennengelernt, mit denen ich auch heute auf gar keine Ahnung auf Bühnen stehe und so weiter. Also er ist eher Musiker geworden. Also jetzt keine.
Also André Franke, André Stade und so waren die nicht auch alle da?
André Stade war auch da, der war aber schon fertig. André Franke, Thomas Berlin, wenn du den kennst. Also einige, die heute einfach auch im Hintergrund oder Musiker, aber auch, ja, André auch. Der war aber auch irgendwie knapp fertig, aber man war so eine Clique. Also man hat, wir haben, also ich war halt leider schon auf Mallorca und habe es nicht geschafft, da hinzukommen, aber es gab auch letztes Jahr so ein Hochschulentreffen, Zusammentreffen mit André und so weiter. Aber das habe ich halt nicht geschafft, da hinzufliegen. Und da ist auch heute irgendwie noch Kontakt. Und weil das ist, die Hochschulzeit war so, man hat zwar zusammen irgendwie, also jetzt mit André Franke nicht, aber mit meinen anderen Kollegen irgendwie dort die Schulbank gedrückt und dann nachmittags gab's Sessions in irgendeiner Wohnung und Musik gemacht. Einfach nur so richtig Musik noch und so.
Geil.
Und das war wirklich, und diese Zeit will ich auch überhaupt nicht missen. Ich habe auch nicht zu Ende studiert. Es waren irgendwie 2 Jahre oder so. Weil dann fing ich an, dann konnte ich da mal, dann habe ich angefangen so mit Background, mit Radio-Jingles und hier und da. Und habe ich so bei Dunja Reiter habe ich ein bisschen Background gemacht und so weiter. Und dann dachte ich mir, ach komm, geht doch auch so. Und dann habe ich irgendwie so da angefangen, irgendwie mit der Musik mein Geld zu verdienen. Und dann habe ich tatsächlich da frühzeitig aufgehört. Aber trotzdem, ich meine 2 Jahre, das war trotzdem eine super, super, super schöne Zeit mit Fächern, die man heute überhaupt nicht mehr anwendet. Aber ich bin so froh, dass ich das irgendwie, das war ja noch, warum habe ich Musik studiert? Weil zu Ostzeiten brauchtest du einen Berufsausweis, um überhaupt damit draußen als professioneller Musiker Geld zu verdienen. Und ich habe zwar nicht mehr zu Ostzeiten studiert, aber es war irgendwie noch so drin. Ja, ich will Musik
natürlich,
machen, also ich studiere.
Du bist so sozialisiert, natürlich.
Und ich meine, es ist einfach so, dass die Ostmusiker immer noch die Besten sind.
Okay.
Nein, das, weil sie halt auch alle, die haben halt alle, also diese ältere Generation, ich sag mal, so ab 50 oder so, die haben doch alle noch studiert. Oder sag mal, ab 55. Die haben doch alle noch.
Meinst du Achim Radloff und so,
studiert.
Oder?
Ja, Na, viele.
Ja.
So viel. Ute Freudenberg hat Musik studiert. Petra Zieger hat Musik, alle Gesang studiert. Und. Also, oder auch die Musiker, die heute auch Dozenten sind, zum Beispiel von Silly, der Basti, nicht Basti Resnicek, sondern, du weißt schon, also der Bassist von Silly. Ja. Der auch, der ist irgendwie Dozent an dieser Hochschule und so weiter. Also das, ich find's cool. Also ich bin stolz, ein Ossi zu sein und dass ich jetzt irgendwie alles miterleben konnte.
Ich merke halt auch wirklich, wie sich irgendwie immer wieder so kleine Kreise schließen. Wir haben ja vorhin auch schon festgestellt, also du bist wirklich so ein Verbindungsstück zwischen meinen Gästen aus den letzten 2 Jahren hier eigentlich. Wenn ich das so mal kurz überblicke, dann Annemarie Eifeld hat sich ja wirklich letzten Monat so schwer dafür ausgesprochen, dass ich mit dir spreche. Linda Feller letztes Jahr schon. Tom Groß natürlich auch. Oh Gott. Auch gesagt, Mensch, die Tanja, mit der musst du quatschen. Und das ist halt einfach, wie bist du zu Tom gekommen? Also,
das ist auch ganz witzig. Also, wie bin ich zu Tom gekommen?
Ich muss mal hier so ein paar kleine Verbindungen aufdecken.
Okay, Tom ist ja klar. Verbindung, Elke-Kind von Peter Mayer. Ja,
ja,
ganz klar.
Von den Pudis.
Richtig.
Ja.
So, also, Toms Vater kenne ich logischerweise auch. Und genau, das ist ja der Sohn von Peter Mayer, von den Pudis. Also man kennt sich.
Ja.
Gut,
ja.
Nun ist Tom natürlich als Enkelkind immer noch ein Enkelkind. Ich habe eher mit dem Sohn zum Beispiel von Klaus Scharfschwert von den Pudis, von dem Schlagzeuger zu tun gehabt. Heute noch, mit dem war ich auch schon 3-mal zusammen. Also so. Naja, aber im Osten, das war ja begrenzt. Also, naja, egal. Und wir waren ja auch, unser Dorf, Rahnsdorf, sagt man ja auch, hieß ja Rockhausen, weil ja da die ganzen Leute gelebt haben und so. Egal. So, und pass auf, ganz witzig, Tom ist ja der Sohn von Jana, quasi von Babbitt und Kendall. Und Jana hat ja schon seit sehr, sehr langer Zeit den Benno, den Freund sozusagen, und mit dem war ich mal 2,5 Jahre zusammen. So.
Auch noch. Geil. Also, Jana war auch schon hier in dem Podcast.
Achso. Ja, habe ich gesehen, genau. Hast du gescrollt, wer schon da war. Genau, lustig, pass auf. Und mit dem war ich 2,5 Jahre zusammen. Und das war die Zeit, als der Benno, also quasi Janas Freund, Backliner war bei Babbitt und Kendall.
Ah.
Also bin ich mit, da habe ich sogar einmal Silvester 2001, glaube ich, oder sowas war das, mit denen in Österreich, sind wir da hingefahren, gefeiert und so weiter. Und da war Tom Hint. Da war Tom 11 oder so. Also ganz jung, ganz, ganz jung. Und seitdem kenne ich halt wirklich Tom, weil man immer mal wieder aufeinander getroffen ist und so weiter. Und ja, also daher Tom. Und dann gibt es ja bei uns, ich sage immer noch bei uns, quasi in Friedrichshagen, eine Kneipe, die heißt Rabu. So.
Okay.
Und das immer alle. Also da sind alle, viele, viele Ostmusiker, also gerade Tom und Jana und Henne, Jörn Güttler, mit dem ich auch wirklich befreundet bin und so weiter. Wir hängen da halt irgendwie zusammen immer ab und Tom also auch, von daher die Verbindung zu Tom.
Ja. Rabu, ja?
Ja.
Okay. The place to be in Berlin.
Da musst du mal, also wenn, kannst du mal Tom fragen.
Hey, ja, ich war noch nicht da.
Was heißt place to be? Das ist halt so eine richtig schöne Kneipe. Da ist dienstags immer Stammtisch, da ist dann Henne und so. Also, oh Gott, jetzt habe ich was verraten. Oh Gott, stell dir mal vor, da ist jetzt so ein Fan von Babbitt und Kendall. So eine Scheiße.
Hoppala. Nein, dafür ist ein Podcast da, ne? Ich glaube auch, ja. Dafür, das schafft doch einen Mehrwert von so einem Podcast.
Wenn ich jetzt noch wüsste, wo Helene Fischer immer abhängt.
Na, auf Mallorca, deshalb bist du doch jetzt da, oder?
Na, ja, genau. Nein. Ach, lustig.
Nein. Aber Tanja, du hast quasi Musik studiert. Wie war das für deinen Papa? War das, wolltest du dann quasi mit Papa Musik machen oder unabhängig vom Papa sein? Also wie ist das als Tochter von so einem erfolgreichen Autoren, also Tochter zu sein und dann selber Musik zu machen?
Ich habe das wirklich, weißt du, seitdem ich wahrnehme, dass er so erfolgreich war, wenn ich irgendwo im Osten auf einem Stadtfest auftrete, die Anmoderation nur, sie ist die Tochter von. So, seitdem denke ich mir, okay, nein, überhaupt nicht. Guck mal, ich wurde da ja quasi wirklich rein, ich habe bei uns, wie gesagt, gingen die Musiker wirklich ein und aus. Es gab Proberäume an der Ostsee und so weiter. Die sind alle da eingekehrt, also die, mit denen mein Vater zu tun hatte. Bin da so reingeboren. Du hast jetzt gefragt, genau, wie das für mich ist. Und dann habe ich ja mit 7 Jahren meinen ersten quasi Fernsehauftritt gehabt. Und zwar war die Sendung, die ist Mobil. Die kennst du noch, diese DDR also 1199 Mobil und so weiter. Das waren so diese DDR-Fernsehsendung. Und da in der Sendung war ich mit der Tochter von einem, von einem Manager aus dem Osten, dann mit der Tochter von Peter Mayer, mit Funky, also mit Antonia. Mhm. Und Peter Mayer hat quasi gekocht und ich habe quasi ein Lied singen dürfen. Ich bin die Tanja aus der DDR. Das hat mein Vater mir damals geschrieben. Und ich musste diesen Song alle Ostbands aufzählen, also die, für die er geschrieben hat. Ich stehe auf Pudis, ich stehe auf Smokings, ich stehe auf Berluk und Rock'n'Roll und so weiter. Das sollte ich dort...
Tanja, Alter, das ist ein Song, den musst du heute noch mal machen mit so einem EDM-Beat. Doch, wirklich. Ich höre dich und sehe dich damit, wirklich. Und ich schwöre dir, das ist richtig gut.
Das
müsst du mal deiner Managerin vorschlagen. Die findet die Idee gut.
Also vor allen Dingen, nein, pass auf. Am Schluss, am allerliebsten habe ich die Ferien. Und dann so, ich bin die Tanja aus der DDR. Und er hat mich vorher so richtig gebrieft, dass ich dieses DDR auch so richtig schön betone. So. Noch früher war ich in einer Sendung, die hat Lippi moderiert.
Ah.
Total süß, da sitze ich im Publikum mit und durfte auch singen. Und dann, ich heirate meinen Vati.
Nein.
Total
süß. Das Lied hat er dir auch geschrieben?
Aber oder er erzählt die schönsten Märchen, hat Mutti auch gesagt. Das habe ich damals nicht geschnallt, aber jetzt weiß ich, was er damit meint. Nein, also und so kann das. Und dann, ja, keine Ahnung, dann irgendwie habe ich dann Blut geleckt. Ich wollte eher so Schauspiel oder sowas oder moderieren, was ich dann später gemacht habe. Aber und so kam das. Und dann bin ich ja halt im Westen gewesen, da habe ich dann einmal für sowas wie Vorsicht Falle, XY, hieß Vorsicht Falle.
Ach so.
Da habe ich dann meine erste Rolle quasi bekommen, also meine einzige bisher.
Das waren zwei, die erste und die letzte.
Ey, da hatte ich 4 Drehtage und da weiß ich auch, da habe ich irgendwie 120 Mark bekommen, da habe ich mir einen Walkman von gekauft.
Geil. Nee,
und dann irgendwie, dann kam das Studium, dann kamen diese ganzen Angebote als Background-Sängerin, Jingle und so weiter. Und dann, ja, und der Rest ist hoffentlich Geschichte, wenn man mich googelt und dann, ja, keine Ahnung, irgendwie so.
Jetzt bist du auch selber Autorin und schreibst selber auch Songs.
Ja.
Für dich, für andere?
Ja. Ja, also ich habe früher ich habe eigentlich schon immer für mich geschrieben, aber nicht, mein Vater hat damals, ich hatte auch mit meiner Schwester sozusagen zusammen gesungen, da hat er für uns geschrieben.
Mit dem dritten Versuch dann? Die Schwester?
Mit dem zweiten, also nicht mit mit dem ersten Versuch, sondern mit meiner richtigen Schwester.
Ja, ja. Achso, und die ist älter als du?
Die ist 5 Jahre älter, genau.
Ach so, dann bist du der dritte Versuch.
Ich bin der dritte Versuch, genau.
Alle guten Dinge sind 3, verstehe.
Ja. Da hat er dann auch noch, aber ich habe schon immer so ein bisschen so eigene Songs gemacht, aber das war natürlich alles noch, wenn ich mir heute, ich habe alle Texte hier hinten noch, das ist so niedlich, wie ich das noch mit Hand geschrieben habe und so.
Die hast du mit nach Mallorca, also du bist komplett umgesiedelt nach Mallorca?
Komplett.
Krass.
Ja.
Geil.
Egal. Und so kam das. Und dann kam das so, dass ich dann auch irgendwann Alben machen durfte. Und dann waren es beim ersten Album 7 eigene Songs, beim zweiten 9 und beim dritten und vierten jetzt, also alles. Ich schreibe alles selbst. Alle Texte von mir selbst, außer diese eine Covernummer, die immer lacht. Den habe ich leider nicht geschrieben.
Ja, klar.
Aber ansonsten alles selbst, ja.
Geil. Aber ich höre wirklich jetzt noch, ich bin die Tanja aus der DDR.
Ja.
Finde ich gut. Ich finde, Tanja, das braucht ein Remake, wirklich. Das braucht eine 2025er-Version. Denk mal drüber nach.
Aber also du kannst gerne den Remix, ich stelle dir zur Verfügung.
Geil. Okay, super. Freigabe ist da. Muss nur kurz, ich muss dann auf Linda ändern.
Ja. Ich wollte ja tatsächlich, als ich bei meiner neuen Plattenfirma unterschrieben habe vor ein paar Jahren, da war dann kurz vor 30 Jahre Mauerfall. Da habe ich echt gesagt, eigentlich würde ich gerne ein DDR-Album aufnehmen mit den größten Hits aus dem Osten. Jetzt nicht nur von meinem Vater, sondern so grundsätzlich mit den größten Hits. Das hat aber dann, Inka hat es dann halt gemacht. Ne? Weil zu ihr ist ja, also Inka ist ja ähnlich wie bei mir. Ihr Vater war so quasi mit so der größte Komponist.
Ja.
Und bei mir ist es halt der Texter gewesen und so weiter. Und sie hat dann auch ein DDR-Album rausgebracht und deswegen, ja. Aber das wollte ich immer machen tatsächlich.
Was sind denn aber deine, also ich bin heute echt im Ranking-Modus, so deine 3 oder 5, wenn sie einfallen, liebsten Lieder aus der DDR?
Also wirklich, dadurch, dass ich wirklich Jugendliebe und Altbeerbaum zu oft gehört habe und auch live in einem Medley singe und so, sage ich jetzt mal unabhängig von diesen Songs, Sag ihr auch?
Ja.
Von Gerd Christian?
Ja. Sag ihr auch, ich liebe sie immer noch?
Ja.
Ja. Oh Gott, das ist wirklich
also,
schön.
Ja. Dann, oh Gott, es gibt so viele.
Soll ich dir einen meiner absoluten Favorites verraten? Schneeflocke. Von Veronika Fischer.
Oh, dass ich eine Schneeflocke will. Ja, stimmt, Schneeflocke.
So schön. Also ich mag ihre Songs unheimlich gerne, aber auch Schneeflocke fand ich super.
Und Begegnung auch.
Ja.
Oh, ja, stimmt.
Das sind schon krasse Sachen, ne?
Nee, also es gab wirklich, ich habe hier so ein, habe ich das hier? Es wäre lustig, wenn ich das jetzt finden würde. Warte kurz.
Geil.
Ich kann es ja nicht in die Kamera halten. Ich hab so ein Notenheft oder Buch, nur mit den DDR-Songs.
Ach, geil.
Mit Akkorden und so weiter. Und da setze ich mich manchmal ans Klavier und spiele dann so diese alten Sachen. Ich mag auch zum Beispiel, hey kleine Linda, du musst da, da, da. Diese Harmonieführungen zur Ostzeit, das war alles so Musik noch richtig.
Das war ja generell auch früher ein bisschen musikalischer als heute, wo die Aufmerksamkeitsspanne der HörerInnen so ein bisschen tief von einem Eichhörnchen ist. Ich nehme mich da selber mit in die Eichhörnchen-Fraktion. Man hat irgendwie durch diese ganze Reizüberflutung und durch die vielen Songs, die einen über die Jahre begleiten und jeden Tag neu dazukommen, hat sich das Hörverhalten natürlich verändert. Aber ich muss auch sagen, ich habe zum Beispiel eine alte Udo Jürgens-Nummer, die ich eigentlich mal covern wollte und habe das so mit zwei jungen Produzenten machen wollen oder also gemacht tatsächlich. Und die waren total geflasht, weil das war schon die Zeit von Musik am besten nur noch maximal 4 Akkorde und nicht länger als 2,30. Und ich meinte so, ich würde gerne die und die Nummer machen. Und dann haben wir da reingehört. Und dann hören die, cool, so war die Strophe. Und dann so, wow, kam der Refrain bei denen. Da ist ein Wechsel von Dur zu Moll. Das ist ja, was ist denn da los? Oh Gott, wie machen wir das?
Oh Gott, nein.
Ja, krass. Und die waren so,
mein Gott.
Okay, crazy, das ist crazy. Alter, und ich so,
das ist crazy.
Okay. Aber das hat irgendwas von Moll zu Dur. Die Strophe war ein Moll und der Refrain war ein Dur natürlich. Und dann war so, wow. Aber wirklich, ich erinnere mich noch an ihre Reaktion. Wirklich, als wäre irgendwas explodiert im Positiven oder so. So krass, wie hat er das gemacht? er hat einfach nur gut komponiert. Und dann, pass auf, dann war der Refrain zu Ende. Und es ging natürlich wieder in Moll. Wow, der ging zurück. Das war so. Okay, ja, genau. Und da habe ich die richtig vor eine Herausforderung gestellt. Am Ende haben sie es geknackt, aber ich habe es hier nochmal noch nicht rausgebracht. Aber
welche Nummer kennt man die?
Ja, klar. Also ich meine, also die Udo Jürgens-Songs kennt man auch eigentlich alle, oder? Aber allein für mich und in meiner Wiederfindungs- oder Neufindungsphase war das so ein kleines Experiment. Und da musste ich mich aber gerade dran erinnern, als du meintest, die Melodien damals, die Melodieführungen waren früher einfach so schön auch. Also ich glaube in Ost und in West.
Ich
würde gerne noch mal kurz fragen, was war mit deiner Mama? Also wir reden viel über deinen Papa, aber ich habe ja den Podcast auch gemacht, weil es ja auch vorrangig um das Selbstbewusstsein und die Selbstbestimmtheit von Ostfrauen geht.
Mhm.
Was hat deine Mama für eine Rolle in deinem Leben gespielt oder in eurem Leben? Also die hat deinem Papa wahrscheinlich immer den Rücken freigehalten,
ja.
So klingt das.
Ja.
Aber was hat sie dir auch mitgegeben, wenn du vom Papa dieses künstlerische Talent bekommen hast und auch die Leidenschaft zur Musik?
Oh, also ich kann jetzt zum Beispiel wirklich bei meiner Mutter tatsächlich nicht sagen, diese Weisheiten haben mich geprägt und so weiter.
Mhm.
Meine Mutter ist so ein Mensch wie ich, so total lustig, fröhlich, locker drauf, auch gern unter Leuten und so weiter. Und ich glaube, dieses Gesellige, also meine Mutter ist noch mehr gesellig, also ich bin zum Beispiel ich bin jetzt 15 Monate hier, ich war nicht einmal im Megapark oder sonst irgendwo, ich gehe nicht gern feiern. Ja.
Ich auch nicht.
Nein, ich gehe nicht gern feiern, ich bin gerne unter Leuten, aber dann so gerne auf Grillpartys und so weiter. Aber dieses Fröhliche und vielleicht, ich sag mal, ich sehe es trotzdem im positiven Sinne, dieses etwas Naivere.
Mhm.
Weißt du, etwas naiv, etwas verpeilt, das habe ich von meiner Mutter. Und was sie mir mitgegeben hat, ist, also sie ist halt auch nicht also ich bin zum Beispiel, habe ich noch nie mit einer Freundin irgendwo ansatzweise gestritten, bis einmal mit einer Kollegin wirklich, das ist ein bisschen länger her, aber so.
Gerade gesehen. So. Noch nie.
Meine Erfahrung mit Ende 40 irgendwie, jetzt sich zum ersten Mal da irgendwie mit jemandem anlegen zu müssen.
Mhm.
Vielleicht ansonsten,
wie gesagt, ich bin aufzuzeigen. Das ist ja nicht
Und das lernt man übrigens im Alter. Ja.
Ja.
Aber ich bin halt extremst harmoniesüchtig. Mhm. Und wenn Leute sich streiten, gehe ich auch aus dem Raum, ich kann das nicht ab, ne? Und so. Und das ist wahrscheinlich so, vielleicht so von meiner Mutter, dass sie eben auch so nicht streitlustig ist oder sowas, ne? Also das denke ich eher, und ich bin auch, habe eine extrem lange Reißleine, also wirklich, dann rechnet man nicht damit, aber eine extrem lange Reißleine, wenn ich irgendwie zusammengeschissen wurde von irgendwelchen Ex-Freunden, also ich meine das nicht mein Ex-Mann, sondern Ex-Freunde damals, dann bin ich aber lachend aus dem Raum gegangen und so. Und dann hörte man immer noch dieses Meckern. Und also so, ne? Also ich streite. Ich habe immer gesagt, Streit entsteht doch erst im Streit. Also wenn wenn er nicht mitstreitet, dann kann das ja gar nicht eskalieren.
Ja.
Weil dann ergibt ja nicht ein Wort das andere.
Ja, mehr oder minder. Es gibt dann Menschen, die sich davon getriggert fühlen und dann erst richtig an die Decke gehen, weil die sich dann quasi auch nicht gehört oder nicht gesehen fühlen. Oder es Streiten an sich, also einfach, ich glaube, das sind alles immer dann so kleine Ego- und Triggerpunkte. Und den einen triggert's, wenn du rausgehst, weil dann ist so, wieso hörst du mir nicht mehr zu? Warum behandelst du mich nicht mit dem nötigen Respekt?
Das ist auch eine Provokation eigentlich, ne?
Das stimmt. Aber das ist halt, du hast da deine Art, deine Grenze zu zeigen, indem du sagst, hier, ich kann das nicht, ich möchte das nicht.
Ja, genau, richtig.
Ja, ich kenne das, also ich verstehe, was du meinst, weil ich auch so ein absolut harmoniebedürftiger Mensch bin. Weißt du, wo das herkommt? Das mit diesem Grenzen aufzeigen oder so, oder vielleicht auch, vielleicht ist es aber genau das, was ich meine, was wir von unseren Mamas und Omas und so mitbekommen haben, auch diese extrem lange Zündschnur oder so und Dinge auszuhalten, weil man ja vielleicht auch damals keine andere Wahl hatte oder so. Also man ist immer so durchgegangen, ne? Und,
stimmt.
Und man war auch immer so stark für sich und stark für die Familie. Aber also ich fand, Frauen in der DDR haben auf jeden Fall ein anderes Selbstverständnis gehabt als Frauen im Westen. Das war zumindest so die Kernanalyse, die ich irgendwann mal hatte, weil es eben damals im Westen auch eine Feminismusbewegung geben musste, weil Frauen da ja wirklich noch sehr viel weniger Rechte hatten als die Frauen im Osten.
Ja.
Und deshalb glaube ich...
Das denkt man aber nicht, das wissen die meisten ja, denken die meisten ja nicht.
Ja, ich glaube, ich sag's fast in jeder Folge, dass bis 1978 im Westen wirklich die Frau ihren Mann darum um Erlaubnis bitten musste, arbeiten gehen zu dürfen. Oder der Mann durfte quasi dem Arbeitgeber sagen, meine Frau vernachlässigt ihre hausfraulichen Pflichten und deshalb möchte ich nicht mehr, dass sie arbeiten geht. Und auch um ein Konto zu eröffnen, musste eine Westfrau quasi die Erlaubnis vom Mann haben und solche Sachen. Das ist halt für uns, glaube ich, unvorstellbar. Und vielleicht geht da einher auch diese ja, diese freundliche Naivität oder dieses Selbstverständnis, also nennen wir es einfach im positiven Selbstverständnis, was die Ostfrauen dann hatten. Also das war einfach alles so, okay, selbstverständlich, wir gehen da unseren Weg und da musste man jetzt nicht irgendwie miteinander kämpfen oder sowas.
Ja,
das war mehr auf Augenhöhe. Und vielleicht ist es genau das, was wir mitbekommen haben. Und es gibt natürlich aber auch sehr viele Ostfrauen dadurch, finde ich. Und da kennen wir aus der Generation über uns auf jeden Fall ein paar gute Beispiele, die man zuerst hört und dann sieht. aber ich meine das im absolut positiven Sinn, die sich einfach durchgebissen haben, weil die wussten auch, die können was schaffen, die können was erreichen, die haben, wenn sie was wollen, können die da durchgehen. Und ich rede tatsächlich auch natürlich von deiner und meiner ehemaligen Managerin Veronika Jatzombek, die ich wirklich, wirklich für ihre Arbeit einfach absolut schätze. Und auch für ihre Art ist sie bekannt. Aber auch Adele Walter oder so, die Managerin von
alte Ute Schule.
Freudenberg,
ich sage immer alte Schule.
Ja.
Welcher Manager nimmt denn heute noch wirklich? Also es gibt ja so einige, die wirklich dann ab. Also wann kommen denn heute noch groß Anfragen rein? Ja. Also sage ich mal, du musst natürlich Gas geben und hinterher und ja, das stimmt. Bei meiner Mentorin ist es tatsächlich so, dass ich immer noch diese alte Schule sehe.
Ja.
Also wirklich dieses klassische. Ich nehme den Hörer in die Hand. Ich nerve auch, wenn es geht, bis aufs Letzte.
Das habe ich auch noch.
Ja.
Also gefühlt habe ich das auch, dass ich mir denke, ich telefoniere lieber, als dass ich eine Mail schreibe oder so.
Ja.
Aber das
sowas,
ist auch
ne?
irgendwie so. Vielleicht ist das auch noch unsere Generation, dass das so
ja,
ist.
Ja, ja, ja. Nee, aber das stimmt. Adele auch, genau. Also das ist wirklich noch alte Schule, weil gerade zu Ostzeiten, ich meine, ich frage mich, jetzt man wächst ja so rein, dieses Handy, die Handy-Generation und so weiter, wie das früher war. Also sie hat mir mal erzählt, dass zu Ostzeiten, weil sie hat ja auch Bands schon zu Ostzeiten gemanagt.
Veronika?
Also Veronika auf jeden Fall, aber Adele denke ich schon auch. Ja. Und ja, Karat und so, glaube ich, auch damals schon. Ne? So. Und es ist einfach so, dass da gab es einmal im Jahr so ein Zusammenkommen in so einem Riesensaal, wo die ganzen Bands sich getroffen haben und dort für ein Jahr die Termine für dieses Jahr gemacht haben. Also in diesem einen Saal, diese Termine, da sind überall Veranstalter gewesen und so weiter. Und da wurden die Termine gemacht, weil du konntest ja nicht anrufen. Und also das war halt, du hast in diesen, wenn du da rausgegangen bist, deine Termine für das kommende Jahr gehabt.
Geil. Wie geil ist das denn, Tanja? Was hätten wir denn für eine Sicherheit heute noch als Künstler, wenn wir sowas hätten? Ich finde, das müsste man mal wieder einführen. Das ist für alle einfach.
Ja, ja.
Schau mal vor.
Ich sag's dir.
Die Zeit ist schnelllebiger geworden und das ist irgendwie, es ist Fluch und Segen zugleich. Ne? Ich meine, heute kann man Musik halt wirklich auch von überall aus machen. Guck mal, du sitzt gerade auf Mallorca mit Mikrofon und Kopfhörern und könntest, wenn du willst, direkt nach der Podcast-Aufnahme deinen nächsten Song einsingen oder so.
Ja, theoretisch. Da mag ich zwar noch das Klassische im Studio und so weiter, das ist ja hier auch räumlich nicht so gegeben, aber tatsächlich singe ich hier Demos und so weiter ein. Das ist wirklich so. Und ich sage ja immer, als Texter ist es ja noch geiler. Ich könnte ja überall, ich könnte ja auf den Malediven leben und könnte von dort, oder ich nehme, wie gesagt, musst ja noch nicht mal ein großes Mikro mitnehmen. Du musst irgendwie deinen Rechner mit. Ich habe ja auch mein Logic auf dem Rechner und kann von überall, ich brauche kein großes Equipment, einfach meine Demos einsingen oder irgendwas texten und das innerhalb von ein paar Sekunden ist es dann quasi irgendwo in Deutschland gelandet. Das ist ja das, was mich immer so ein bisschen beruhigt. Wenn mich irgendwann keiner mehr sehen oder hören will, dann werde ich genau das, ich sage immer so Christina Bach 2.0. Okay, ich habe meine Zeit gehabt, war okay, ja. So.
Ja.
Und jetzt möchte ich einmal so ein Atemlos schreiben und dann ist mir sowieso alles ganz egal. So,
wer möchte
das
nicht?
Das ist dann, genau. Aber dann auch schreiben und gar nicht mehr singen, sondern wirklich nur sagen.
Ja.
So, und das ist das, wo ich sage, ich werde sowieso, auch wenn ich irgendwann, wie gesagt, nicht mehr auf der Bühne stehe, ich werde in diesem Bereich bleiben. Und ich sag nur,
voll.
Knibbel, Irma Holder, das ist doch scheißegal, wie alt ein Texter ist.
Absolut.
Hauptsache, er bleibt in dieser Sprache, wie man jetzt spricht und so weiter. Also, dann, wenn ich 90 bin und texte noch für irgendein junges Küken, schön.
Voll.
Ja. Wenn die KI das nicht irgendwann komplett einnimmt.
Ja, und ich meine, also gerade auch wenn wir von jungen Küken sprechen, ich muss ja sagen, ich finde es eine richtig coole Bewegung, dass Frauen, gerade auch junge Frauen, nicht mehr diesen Interpretinnenstatus haben, sondern vielleicht auch einfach, ich meine, okay, ganz krasses Beispiel ist natürlich Billie Eilish, die einfach mit 12 in ihrem Kinderzimmer saß und krasse Texte geschrieben hat oder mit 15 dann mit ihrem Bruder gemeinsam Sachen produziert hat. Ich finde, es ist toll, wie emanzipiert junge Mädchen mittlerweile sind. Und auch wenn ich mir wünsche, dass wir beide das in 40 Jahren noch machen können, vielleicht für Menschen Songs zu schreiben. Weil es gibt ja auch wirklich begnadete Sängerinnen, die vielleicht wirklich nicht das Händchen dafür haben, Musik oder ihre Gedanken aufs Papier zu bringen. Wenn die das alles in einem können, dann auch wirklich Chapeau davor. Aber natürlich finde ich es auch schön, Songs für andere zu schreiben, also auch du. Und ich glaube, das ist aber auch was ich in dieser Musiklandschaft gesehen habe. Gerade wenn wir jetzt auch von dieser älteren Generation auch Textautoren sprechen. Es sind ja eigentlich, es gab nur Irma Holder gefühlt für mich als Frau. Und richtig. Christina Bach, die sich danach irgendwie durchgesetzt hat, aber die ist ja noch weit entfernt von dem Alter von Irma Holder. Und das wäre aber auch noch so eine Frage für mich. Hast du das Gefühl, dass du als Frau in diesem Business immer so ernst und auf Augenhöhe genommen wurdest, wie du es jetzt bist? Oder hat sich das auch gewandelt?
Das hat sich voll gewandelt. Mhm. Weil, wie gesagt, ich bin, so die ersten Sachen, die ich gemacht habe, wurden natürlich auch immer in Verbindung mit meinem Vater, also die Tochter von sozusagen. Dann war ich auf einmal die Frau von. Mhm. Also, und das war dann auch,
du warst mit Martin von Fantasy zusammen, ne?
Ja. Mhm. Oder wie einige Fans sagen, du bist doch die Frau von Fantasy. Genauso wie sie, aber pass auf, noch geiler, bei Daniela Affinito heißt es, du bist doch die Tochter von den Amigos. Das habe ich auch schon gehört. Nein, und pass auf, ich habe, was ja die wenigsten wissen, ich bin ja auch erst, ich sag mal, wahrgenommen worden, als ich mit Martin schon zusammen war und als er erfolgreich wurde. Ja. Aber die Leute wissen halt nicht, als wir uns kennengelernt haben, haben die noch nicht mal ein Album draußen gehabt. Wir haben uns ja 2002 kennengelernt und da haben die dann, ich glaube 2003 kam das erste Fantasy-Album überhaupt. Mhm. So. Und also ich sag immer so schön, wir haben uns kennengelernt, also ich habe ihn wirklich, wirklich aus Liebe, wir haben ein Jahr später schon geheiratet und dann kam ja irgendwann der Erfolg. Ich sage immer so schön, wir haben uns kennengelernt, dann kam er dann mit seinem Köfferchen irgendwie an und als er ausgezogen ist, hat er Gold, Platin, alles mitgenommen. Also ich habe, genau diese Phase erlebt, dieser krasse Erfolg, der dann kam. Und ja, und da wurde ich aber letztendlich auch erst als Sängerin in dieser Zeit so ein bisschen bekannter. Also ich habe vorher schon moderiert bei Goldstar TV damals und aber das war alles, ich war noch nicht so, ich sag mal in Anführungsstrichen bekannt, wie es dann kam, dass mich dann doch mehr Leute wahrgenommen haben, sagen wir mal so. Und von daher hieß es, ach guck mal, ist ja die Frau irgendwie, ja, ist ja ganz klar und so weiter. Aber wir haben immer getrennte Plattenfirmen gehabt, andere Produzenten, Management sowieso, also immer alles. Naja, und ich habe nie zum Beispiel, ich bin nie mit
aber du bist ja auch selber Musikerin gewesen. Also du bist das ist ja unabhängig von ihm. Ist ja nicht erst in dieser Beziehung entstanden, dass du da eine Affinität zur Musik hast, sondern du hast einfach Musik studiert schon vor ihm.
Richtig. Und ich komme ja darauf, auf deine Frage, dass ich jetzt anders wahrgenommen werde. Ich bin halt auch nie, da kommen wir wieder zu meinem Charakter, dass ich mich auch so gern, so ungern so im Mittelpunkt wirklich tatsächlich gar nicht so groß stehe. Das heißt, ich bin, wenn ich zu TV-Shows mitgefahren bin, also zu großen Shows, zu irgendwelchen Silbereisenproduktionen und so weiter, ich hätte doch einfach hier eine Mappe. Hier, ich singe übrigens auch und könnt ihr mal gucken. Nie, da war ich wirklich immer nur die Begleitung und habe nie, und wenn mich jemand fragt, du singst doch auch, dann habe ich sogar, dann habe ich sogar, ja, ich singe auch und habe dann sogar, ich wollte gar nicht auf das Gespräch, um mich eben nicht wichtig zu machen. Also das heißt, das kam tatsächlich irgendwie so parallel und dann irgendwann, als ich das erste Album gemacht habe, dann haben sie mich auch mal zwar im Support bei der Tournee dabei gehabt, aber da hatte ich ja schon, also wurde nicht mitgeschleppt, hier, guck mal hier, die singt auch oder so. So. Und dann war das, dann kam ja dann irgendwann die Trennung.
Mhm. Und ihr habt doch ein Kind gemeinsam, ne?
Wir haben, ja genau, der ist 21.
Krass! Schon,
also,
was?
Ja.
Crazy. Wie geil.
Aber wie gesagt, ging ja alles, ich habe immer gesagt, wir haben uns kennengelernt und nach anderthalb Jahren war alles erledigt. Hochzeit, Kind, alles schon da.
Ja, das habe ich auch gedacht.
Monate geheiratet. Aber ich meine, es waren auch letztendlich 16 Jahre, die wir zusammen waren, ja. Voll also schön. Von daher. So. Und dann erst, wirklich dann erst kam das so, ich wollte, und das gebe ich auch ehrlich zu, ich wollte unbedingt wahrgenommen werden, auch als Songwriterin.
Ja.
Weil das ist mein größter Wunsch schon immer gewesen, später einfach für andere erfolgreich vor allen Dingen auch zu texten. Mhm. Das ist eigentlich so eigentlich schon fast mein Lebenstraum, natürlich auch Sängerin zu sein, aber auch Texterin.
Kommt
ja?
das
so.
Vielleicht auch ein bisschen dadurch, diese alte Schule von Knibbel, vielleicht auch von deinem Vater, es hieß früher immer, wer schreibt, der bleibt.
Ja, siehst du, den Spruch, denn unterbewusst kann das sein, dass ich den, ja. Das wollte ich immer, und dann war das so schwierig, weil das hieß ja immer, ah oh ja, die singt jetzt hier ein paar Liedchen und so. Und zu Ostzeiten war das ja auch wirklich so, deswegen ist mein Vater ja auch zu Ostzeiten bekannt. Wer kennt denn heute eigentlich diese größten Texter, die geilsten Sachen mittlerweile schreiben? Aber zu Ostzeiten wurde der war genauso prominent und wurde halt auch einfach anerkannt. Und es ist also, wie gesagt, ja jetzt gar nicht mehr so möglich. Und ich wollte unbedingt, dass die Leute wissen, dass ich eben auch schreibe. Und es ist ja auch gar nicht so einfach, dass dann andere auf dich zukommen, weil sie ja gar nicht wissen, dass du auch für andere schreibst und so. Mhm. Und dann bin ich ja zum Glück in dieses, also dann habe ich ja einen Autoren-Exklusivvertrag quasi unterschrieben, auch nochmal parallel bei einem Verlag. Da kamen dann die Kontakte zu anderen Autoren, mit denen ich heute mich connecte und eben dann für andere schreibe. Und mittlerweile wissen es wirklich viele und kommen dann eben auch Künstler auf mich zu und wirklich auch tolle Künstler, wo ich sage, hätte ich im Leben nicht gedacht, dass die mich mal fragen. Mhm. Habe ich dann teilweise schon Ehrfurcht, ja.
Bei wem?
Ja.
Bei wem?
Naja, zum Beispiel. Also was für mich somit das Schönste war, dass ich bei dem Abschiedsalbum von Ivan Shear fünf Sachen schreiben durfte, weil das hieß, es ist ihr Abschiedsalbum und also muss es sehr, sehr persönlich sein.
Ja.
Wirklich so ein bisschen aus ihrem Leben. Und da habe wir kennen uns ja lange, aber du nimmst sie halt irgendwie als Sängerin wahr. Da habe ich sie dann tatsächlich. Also ich bin jetzt kein Mensch, der, wenn er für jemand was schreibt, deren Geschichte unbedingt wissen will. Also eine Kollegin von mir, Anja Krabbe, die setzt sich mit den Menschen hin und möchte die analysieren. Das, das mache ich nicht. Aber bei Ivan wusste ich, du musst natürlich jetzt mal so ein bisschen aus ihrem Leben und habe dann erst mal geguckt, was sie alles gemacht hat und welche Erfolge sie eigentlich alles gefeiert hatte. Weil als ich sie wahrgenommen hatte, waren ja nicht mehr diese 70er, 80er, wo sie so unheimlich erfolgreich war, war auch in anderen Ländern und so. Mhm. Und da habe ich mich dann damit auseinandergesetzt und dachte, oh krass, okay. Jetzt hast du ein bisschen Ehrfurcht, da zu schreiben.
Mhm.
Und dann habe ich tatsächlich ihre allerletzte Single, diese Ab jetzt wird gelebt, die wurde dann auch noch ausgekoppelt und so. Und das sind so tolle Sachen. Oder auch Patrick Lindner, der dann mit der Nummer 4 Wochen eine 1 im Radio war und so weiter.
Ey, Patrick Lindner also, war ja mein Kindheitsschwarm, ne? Also ich war ja mit 4 Jahren unsterblich verliebt in Patrick Lindner. Also bevor ich Kurt in Dirk Fan war, war ich Patrick Lindner Fan. Das weiß er auch. Und sein Mann und Manager hat auch so einen Zeitungsartikel zugeschickt bekommen von mir. Da sitze ich wirklich mit 4 Jahren auf dem Schoß von Patrick und habe ihm Blümchen auf die Bühne gebracht.
Nein!
Ich bin ja wirklich durch und durch Schlagerfan. Also Patrick Lindner und Stefanie Hertel waren ja für mich wirklich.
Nein.
Ja,
also so richtig ein bisschen traditioneller sogar.
Absolut. Deshalb war ich ja auch, ich wollte immer Schlagersängerin werden. Ich wollte ja nicht Sängerin werden, ich wollte Schlagersängerin werden.
Wahnsinn.
Ja, ganz klar. Okay. Und weil in Halberstadt früher im Clubhaus, da kamen noch nach der Wende, kamen dann halt alle, die Wildecker Herzbuben, Patrick Lindner, Stefanie Hertel. Und ich fand das richtig geil einfach. Und Patrick war richtig verknallt in denen.
Nein, bei mir war es auch
mit 4 Jahren, wie verknallt man halt mit 4 Jahren sein kann, ne? Aber fand den schon toll und dadurch wollte ich aber auch Sängerin werden. Also ich habe Stefanie auf der Bühne gesehen und dachte, das will ich auch.
Wie geil.
Ja.
Und dann hast du ja eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen eher Popschlager gemacht, ne?
Also ja, ich bin dann halt mit André zusammengekommen und auch direkt, wir haben uns ja über die Arbeit kennengelernt und das war irgendwie, beides hat auf Anhieb irgendwie, ich weiß gar nicht, was zuerst da war, ob wir zuerst gearbeitet haben oder zuerst geknutscht. Das war, also wir waren ja einfach wir und wir waren ein Team und ich habe das geliebt, auch mit ihm das alles gemeinsam aufzubauen und mich nochmal komplett neu zu entdecken, weil ich kam ja aus der Kindermusik. Ich habe Musik für Kinder gemacht und habe auch da schon versucht, selber mitzuschreiben. Oder nicht versucht, sondern ich habe selber mitgeschrieben. Und dann habe ich André kennengelernt und Knibbel. Und die kamen natürlich aber aus der Ecke Howard. Und es war immer alles live mit Band. Und André hatte da auch schon so eine Vision. Und ich sage aber auch immer, dass Knibbel, der ist ja auch so ein Texter, der muss nicht meine komplette Geschichte studieren, der muss trotzdem aber mal einen Abend mit mir verbringen, um mich schneller und besser zu verstehen als ich mich selber. Dafür hat der Knibbel wirklich eine ultra krasse Gabe. Und so sind halt Songs wie Ich bin ja kein Mann und DBEA entstanden, die einfach bisschen frecher, bisschen schnoddriger, würde ich sagen, waren als gerade auch vom Text her, als das, was bis dahin da war im Schlager. Und die Umsetzung, das dann natürlich auch so ein bisschen musikalischer zu gestalten oder poppiger und zeitgemäßer, gerade auch mit echten Instrumenten. Das war der Input von André. Und dadurch klang es halt vielleicht ein bisschen moderner oder poppiger.
Und der Schlager, du hast eine Nische absolut gefüllt.
Der Schlager hat sich in der Richtung ja auch da gerade komplett neu erfunden und irgendwie bewegt, dass man da selber ja auch irgendwie wie auf so einer Welle mitgeschwommen ist. Und deshalb ist der Schlager ja heute auch irgendwie eher Popschlager oder sogar, also jetzt bin ich ja schon wieder eher konservativer mit einer Nummer wie Ein gebrochenes Herz, die jetzt nicht so ein EDM-Beat drunter hat, ne? Aber ja, man war so ein bisschen in der Neuzeit des Schlagers oder in der Neufindung des Schlagers habe ich quasi, ja, wie du sagst, eine kleine Nische für mich mitentdeckt.
Absolut. Wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn du, sag ich mal, mit der Welle mitgeschwommen wärst, auch so ein bisschen vielleicht Stefanie Hertel oder dann doch etwas konservativ. Wer weiß. Also das war ja absolut du da mit deinen Hosenträgern und dieses Freche und dann traut sie sich auf einmal irgendwie, du bist ein Arschloch, zu singen. Und ich meine, Andrea Berg singt heute mit einer anderen, wenn du mit einer anderen pennst und sowas. Also das war ja damals, du warst ja so die Erste eigentlich im Schlager, die dann sich auch mal getraut hat, Arschloch hast du ja auch ausgesungen, ne?
Ja, voll, weil das, also die Geschichte war ja auch so, da war ich nochmal kurz so für ein paar Wochen weg, komm etwas früher heim und finde dich im Bett und es hat sich gerade eine andere auf dir rumbewegt.
Ja, da ist man doch ein Arschloch. Muss
aber
man
das
doch
sind
so
halt
sagen.
Texte, die hat damals tatsächlich der Knibbel geschrieben, der wusste aber auch, dass ich sowas aussprechen kann oder so. Also das war mir, war okay für mich, ne? Also es war nicht mal autobiografisch, aber ich konnte es nachvollziehen.
Ja, cool. Nee, also deswegen, da hast du schon alles auf jeden Fall richtig gemacht und
ja,
so.
Gleichfalls.
Und
das ist aber so diese Linie da so an, wo man jetzt auch ist und so, ne? Oder dass man sich dann selber auch ein bisschen emanzipieren musste. Natürlich, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt drauf gekommen sind. Ich habe den Faden verloren, aber ich fand es trotzdem.
Ob man anders wahrgenommen, ob ich jetzt ernster genommen werde oder anders wahrgenommen werde, definitiv. Also ich merke das ja. Also das viel, viel mehr eben nicht, weil ich komme ja, wie gesagt, auch manchmal so, wenn ich irgendwo sitze mit meinem Weinchen oder mit meinem Wodka oder so in der Hand, dann komme ich ja auch manchmal so ein bisschen so als, wie naiv, und dann fällt mir was um und so. Ja. Und keiner weiß, wie es eigentlich in meinem Kopf aussieht,
Ja, das ist ja sowieso. Und, ich habe den Tag sogar gehört, als Frau wirst du in Jobs, also egal ob jetzt Musikbranche oder generell, also Humor in so Meetings und auch so ein bisschen Menschlichkeit, ne, wird bei Männern als positiv wahrgenommen und so, hey, dann sind die so, auch das sind so Kumpeltypen. Und bei Frauen, wenn du quasi dann mit Humor oder so oder auch mal dich selber auf die Schippe nimmst, das wird dir eher negativ ausgelegt, gerade auch in Geschäftsbeziehungen.
Ja, das stimmt.
Und das ist sogar psychisch oder also wissenschaftlich bewiesen, dass es so ist. Dass eigentlich so Attribute, die bei Männern als positiv wahrgenommen werden, dass das bei Frauen eher so nachteilig ausgelegt wird. Ja, ich weiß nicht. Da haben wir, glaube ich, alle noch ein bisschen Arbeit vor uns, gerade die Männer in der Wahrnehmung der Frau. Aber ich glaube, wir sollten einfach so weitermachen wie bisher, oder?
Ja, so sieht's aus.
Tanja.
Ja?
Ich glaube, das ist irgendwie, das ist ein richtig schönes Gespräch gewesen für mich. Ich weiß nicht, was ich dich noch fragen kann oder soll. Ich habe so viel erfahren, gerade auch über den Osten, über die Ostmusik, über die Ostmentalität, über dich vor allem auch. Und das freut mich richtig doll.
Das war wirklich toll. Das ist auch so ein, also die Interview, sage ich mal in Anführungsstrichen, sowas. Führt man selber, da redet man mal kurz über den Osten und so weiter, aber das war jetzt so, Deswegen, als ich vorhin so erzählt hatte, wo ein Tom Groß feiern geht, das war so, weil das ist ja wie so ein Freundengespräch. Das ist ja jetzt gar nicht, oh Gott, das wird ja ausgestrahlt und so. Und so muss das sein.
Ja, voll. Ja?
Und deswegen, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Also ich freue mich, ich werde auch jetzt, ich hab den Podcast jetzt entdeckt quasi und habe geguckt und da sind so viele interessante Gäste dabei,
Stefanie,
die ich mir alle noch anhören werde.
Die erste, das war ja für mich, da war ich, so sind wir auch gerade auf Patrick Lindner und überhaupt gekommen. Genau, diese Ehrfürchtigkeit, ne? Also du warst, also ich kann voll verstehen, dass du ehrfürchtig bei Patrick warst, weil ich war es auch oder bin es auch jedes Mal, wenn ich ihn sehe, aber auch vor allem auch bei Stefanie Hertel. Das finde ich Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn.
Ja. Also, und es ist voll schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Was gibt's also als nächstes von dir? Du warst jetzt gerade bei Immer wieder sonntags. Bist du diesen Sommer noch ein bisschen unterwegs? Was steht an?
Na, ich mache den Fernsehgarten halt noch und so, ne?
Wann?
Und dann am 24. August muss das sein.
Ah, ja.
Und am 29.8. kommt ja tatsächlich dann auch ein Album nochmal von mir.
Geil. Das
heißt, tatsächlich noch mal
kann man doch bestimmt schon vorbestellen, oder?
Ja, das kann man schon vorbestellen, genau. Das heißt Laut und lebendig.
Nein, das bist du ja. Oder hast du das für Veronika geschrieben?
Nein. Hat sie mich übrigens auch gefragt. Ja, nein, keine Ahnung, wie ich darauf komme. Also das sind 14 Tracks, da sind 5 schon Auskopplungen, haben wir noch 9 neue gemacht und so weiter. Und ja, und dann bin ich damit natürlich auch so ein bisschen unterwegs. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, oh, na, ich darf darüber noch nicht reden, ach, das ist noch ein Projekt geheim und so weiter. Man sollte einfach immer mal wieder auf meine Seite gucken. Wer auf Mallorca ist, ich bin auch regelmäßig hier zu Gast und trete hier auf. Im Bolero, in einem Tanzlokal im Oberbayern quasi drin.
Geil.
War ich halt auch gestern erstmal so 4-5 Mal im Monat. Und da ist wirklich absolutes Tanz-Disco-Fox-Publikum, also nichts mit hier Zicke-Zacke und so.
Ja.
Und da, also wer auf Mallorca ist, einfach mal vorbeigucken. Da
fast so ein bisschen wie unser Schlagercafé in Düsseldorf. Weil da ist ja auch so, dass man eher so ein bisschen miteinander schwofen, ne?
Ja, genau. Nur nicht, also Schlagercafé, ich war übrigens noch nie da. Ich muss da unbedingt
jetzt
mal hin.
Ist ja auch noch ganz neu, ist erst seit April auch.
Ja. Aber das ist jetzt, also die Bilder, die ich da gesehen habe, waren, also wenn da mal so ein Konzert dann demnächst mal wieder von jemandem, dann werde ich mich da mal eintragen lassen, mal einklinken.
Oder du machst selber eins da.
Du weißt selber, wie das ist, ne?
Oder wir machen mal so eine Ladies Night da.
Oder eine Ladies Night,
in
genau.
In Düsseldorf machen wir mal schön so eine Ladies Night.
Ja,
stell
schön,
mal vor.
Das machen wir.
Wir machen eine Einheits-Ladies Night, so. Das finde ich schön.
Wir machen eine Einheits-Ladies Night, würde ich auch sagen.
Ja, das finde ich schön. Das ist doch toll. Das sind fast schon schöne Schlussworte. Allerdings hieß in meinem Podcast
hat immer der Gast das
genau,
letzte Wort.
Die Tradition, dass du als wunderbare Tanja das letzte Wort hast. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Offenheit, für deine Fröhlichkeit, für dieses wundervolle Gespräch. Ich wünsche dir einen ganz tollen Sommer und viel Erfolg mit dem Album Laut und lebendig, 29.8. Und die letzten Worte hast du, liebe Tanja.
Ja. Ich kann nichts weiter sagen, außer dass es so viel Spaß gemacht hat. Und Leute, ich kann euch nur ans Herz legen, bitte, bitte hört diesen Podcast. Der ist mindestens genauso gut und lustig und informativ wie dieser jetzt hier. Und ich wünsche natürlich den Hörern auch einen ganz, ganz tollen Sommer, eine ganz, ganz tolle Zeit. Hoffe, dass wir uns irgendwie auf Veranstaltungen mal treffen, kennenlernen oder was auch immer. Und jetzt, ich kann mich nur bei Linda einfach bedanken. Ich habe sie ja hier im Bilde gehabt. Sie sieht hervorragend aus. Und würde sagen, bis ganz, ganz bald. Eure Tanja.